NDR Info. Echo des Tages.
Após esse maravilhoso espetáculo, declaro abertos os Jogos Olímpicos do Rio, celebrando a 31ª Olimpíada da Era Moderna.
Brasilien feierte die Eröffnung der Olympischen Spiele. Nur Interimspräsident Temer wurde bei seinem kurzen Auftritt gnadenlos ausgebuht. Mehr zu Rio und den Wettkämpfen später in der Sendung. Und damit guten Abend und willkommen im Echo des Tages. Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Winor. Hier noch einige weitere Themen im Überblick. Syrische Rebellen durchbrechen angeblich Belagerungsring der Regierungsarmee in Aleppo. Schlagabtausch wird schärfer. Österreich im Clinch mit der Türkei. Wie sehr beschädigt Österreichs Kritik die EU als Gemeinschaft? Dazu der Kommentar. Außerdem, neues Integrationsgesetz tritt in Kraft. Was bringt es? Christopher Street Week, die Euro-Gay Pride in Amsterdam. Und Bad Nenndorf feiert endlich keine Nazi-Aufmärsche mehr. Mehrere syrische Rebellengruppen haben nach eigenen Angaben die Belagerung von Aleppo durchbrochen. Rebellen seien im Südwesten der früheren syrischen Metropole vorgerückt und hätten sich mit Kämpfen aus dem eingekesselten Ostteil der Stadt zusammengetan. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte konnte das Ende der Belagerung bislang allerdings noch nicht bestätigen. Die UN schätzen, dass bis zu 300.000 Menschen eingekesselt sind. Derweil spricht die Opposition von weiteren Erfolgen in umkämpften Gebieten, wie Björn Blaschke berichtet.
Im Kampf gegen die IS-Islamisten werden aus Syrien Erfolge gemeldet. Die sogenannten SDF, die demokratischen Kräfte Syriens, sollen Teile von Manbij eingenommen haben. Die Ortschaft unweit der Grenze zur Türkei liegt auf einer Nachschublinie des IS und ist deshalb von strategischer Bedeutung. Die SDF, der Kurden und Araber angehören, werden von den USA unterstützt. Gemeinsam soll es dieser Koalition nun gelungen sein, Manbij fast vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Allerdings soll es im Zentrum noch Kämpfe geben. US-Außenminister John Kerry drängt unterdessen weiter auf eine engere Zusammenarbeit mit Russland im Kampf gegen den IS in Syrien. Es werde noch immer ein entsprechendes Abkommen angestrebt, teilte ein Außenamtssprecher mit. Kerrys Vorschlag sieht unter anderem eine Erneuerung der Waffenruhe und den Austausch von Geheimdienstinformationen für eine bessere Abstimmung von Luftangriffen auf IS-Stellungen vor. Zudem sollen der syrischen Luftwaffe Angriffe auf Rebellen verboten werden, die von den USA unterstützt werden. Russland unterstützt in dem Bürgerkrieg den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, die USA so bezeichnete moderate Rebellengruppen. Beide Seiten beteiligen sich gleichzeitig am Kampf gegen besonders radikale Gruppen wie den IS. Aus Aleppo melden Anti-Assad-Kräfte Erfolge, in diesem Fall die Armee der Eroberung, ein Bündnis von militanten Islamisten des Al-Qaida-Spektrums und, wie es heißt, moderaten Kräften. Bilder aus dem Internet, veröffentlicht von Oppositionellen, zeigen angeblich Milizionäre, die Waffen regulärer syrischer Soldaten inspizieren. In einer Artillerieakademie und Teilen einer Militärbasis, die sie eingenommen haben wollen. Die Nachrichtenagentur Reuters betont, das Material geprüft und als authentisch eingestuft zu haben. Das syrische Staatsfernsehen berichtet dagegen von einer Gegenoffensive der Regierungstruppen in derselben Gegend und davon, dass Dutzende Terroristen getötet worden seien. So bezeichnet die Führung in Damaskus in der Regel allerdings alle Gegner.
Seit dem niedergeschlagenen Putschversuch in der Türkei sind laut offiziellen Angaben mehr als 10.000 Menschen verhaftet und mehr als 60.000 vom Staatsdienst suspendiert worden. Alle werden verdächtigt, der Gülen-Bewegung, der Putschversuch angelastet wird, nahezustehen. Die Jagd nach angeblichen Gülen-Anhängern erreichte jetzt auch den Sport. Und immer schärfer wird jetzt der Schlagabtausch zwischen der Türkei und Österreich. Geht es nach der Regierung in Wien, sollten die EU-Beitrittsgespräche und der Flüchtlingspakt mit Ankara gestoppt werden. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Die kritischsten Töne gegenüber der Türkei innerhalb Europas kommen zurzeit aus Österreich. Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz sagte, Europa dürfe gegenüber Ankara nicht in die Knie gehen.
Schützen wir unsere Außengrenzen selbst, versuchen wir unsere Hausaufgaben schleunigst zu machen, dann sind wir unabhängig und nicht erpressbar und können dementsprechend auch der Türkei begegnen. Und das wird, wenn man sich die Menschenrechtssituation, die Situation von Rechtsstaat und Demokratie dort ansieht, sehr notwendig sein, dass wir als Europa hier klar auftreten.
Scharfer Widerspruch aus Ankara, Europaminister Ömer Çelik.
Die Türkei wird pauschal kritisiert und nicht differenziert betrachtet. Derartige Äußerungen sind denen von Rechtsextremen sehr ähnlich.
Es sei, so Çelik, ein Unterschied, ob man die Türkei kritisiere oder ob man türkeifeindlich sei. Die heutigen Entwicklungen in der Türkei wären wohl nicht geeignet, Österreich umzustimmen. Staatspräsident Erdogan kündigte an, die systematische Bekämpfung aller Gülen-Sympathisanten auszuweiten. Die Jagd nach Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen hat jetzt auch den Sport erreicht. Damit ist der Ligastart am 21. August in Gefahr. Der Nationale Fußballverband entließ 94 Funktionäre und Schiedsrichter. Die Entlassungen stehen im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Gülen-Bewegung. Sie wird von der türkischen Regierung für den Putschversuch vom 15. Juli verantwortlich gemacht.
Für morgen rief Präsident Erdogan in Istanbul zu einer Demonstration gegen den Putschversuch auf. Er wird der Hauptredner sein und vermutlich wird auch der Zwist mit der EU und insbesondere Österreich eine Rolle spielen. Die offen geäußerte Kritik aus Österreich kommentiert Leon Stiebe.
Ein Diplomat ist ein Mensch, der sich 7-mal auf die Zunge beißt, bevor er schweigt, heißt es in einem Sinnspruch. So gesehen ist das, was in den vergangenen Tagen zwischen Ankara und Wien passiert ist, alles andere als diplomatisch gewesen. Auf beiden Seiten. Über die Qualität der Äußerungen ließe sich viel sagen, wenn zum Beispiel die türkische Regierung Österreich radikalen Rassismus vorwirft, weil der österreichische Kanzler ein Ende der Beitrittsgespräche mit der Türkei angeregt hat, dann kann man das nicht unkommentiert lassen. Klar, bemerkenswert ist aber auch die Leidenschaft, mit der sich die österreichische Regierung gerade an der Türkei abarbeitet. Vor allem ein Mitglied, der junge Chefdiplomat Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht irgendeiner Redaktion ein Interview gibt. Er weicht keine Mikrofone aus, er will klare Kante zeigen. Seine Botschaft, die EU darf sich nicht erpressbar machen. Sie muss selbst ihre Außengrenzen schützen und darf sich nicht auf Präsident Erdogan verlassen. Das ist eine legitime Haltung, vielleicht sogar eine ziemlich realistische. Aber muss es dazu wirklich jeden Tag ein neues Interview, eine neue Schlagzeile geben? Interessant ist, dass der Außenminister noch einen Schritt weiter geht als sein Kanzler. Christian Kern von der SPÖ hat zunächst einmal eine Debatte in Brüssel angeregt, wie die EU weiter mit der Türkei verfahren soll. Auf die Frage, ob er die Beitrittsgespräche beenden würde, sprach er von einem Reset-Knopf, von einem Neuanfang, also davon, dass es momentan schwer vorstellbar ist, die Türkei als Beitrittskandidaten für die EU zu sehen. Außenminister Kurz macht es umgekehrt. Aus seinen Interviews lässt sich stets die Schlagzeile formulieren: Österreich fordert den Abbruch der Beitrittsgespräche. Die Notwendigkeit einer europäischen Debatte spricht Kurz auch immer an, das geht in seinen Worten aber auch oft unter. Mag jetzt spitzfindig klingen, aber es ist keine Kleinigkeit. Europa muss sich gemeinsam auf eine kraftvolle Haltung zur Türkei verständigen, und zwar dringend. Da hat der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier schon recht, wenn er sagt, das Problem, vor dem Europa stünde, sei etwas größer als die Frage, wann, wie und in welcher Geschwindigkeit Beitrittsverhandlungen geführt würden. Steinmeier, Kurz und ihre 26 Amtskollegen müssten sich dringend in Brüssel zusammensetzen und sich dort austauschen, anstatt über Medien gute Ratschläge zu erteilen. Zumal das Manöver des österreichischen Außenministers ziemlich offensichtlich ist. Auch er will innenpolitisch mit dem Thema Türkei in einer aufgeladenen Atmosphäre punkten. In knapp 2 Monaten findet in Österreich ja schon die Wiederholung der Stichwahl für das Bundespräsidentenamt statt. Wer mit dem Thema Türkei in dieser sensiblen Situation Stimmen fangen will und den europäischen Kontext vernachlässigt, der hilft in der Sache nicht weiter. Ganz im Gegenteil. Präsident Erdogan wird es genüsslich ausschlachten, wenn die EU nicht mit einer Stimme spricht. Deshalb sollte sich Sebastian Kurz als Chefdiplomat zumindest einmal auf die Zunge beißen, bevor er schweigt. Und vielleicht doch 7-mal, bevor er wieder das nächste Interview gibt.
Leon Stiebe kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Mit dem Atombombenabwurf am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die japanische Stadt Hiroshima zu einem Symbol für Krieg und für Frieden. Weltweit wurde heute des Atombombenabwurfs auf Hiroshima vor 71 Jahren gedacht. Bei der Zeremonie forderte Bürgermeister Matsui die Welt auf, sich zu vereinen, um alle Nuklearwaffen abzuschaffen. Sein Land forderte er zur Rückkehr zur pazifistischen Verfassung auf. Zudem drängte er Staats- und Regierungschefs, dem Beispiel von Barack Obama zu folgen, der im Mai als erster amtierender US-Präsident das Mahnmal in Hiroshima aufgesucht hatte.
Vor mehr als 50.000 Zuschauern fand am Morgen die Gedenkfeier für die Opfer der ersten Atombombe statt. Um 8.15 Uhr japanischer Zeit brach das Inferno über die Bewohner Hiroshimas herein. Mit einer Schweigeminute, in der nur die Friedensglocke zu hören war, erinnerten die Menschen an das schreckliche Ereignis. Die Wirkung der Bombe war verheerend. Zehntausende verbrannten binnen weniger Sekunden bei lebendigem Leib. Andere starben in den darauffolgenden Tagen unter entsetzlichen Qualen. Bis zum Jahresende 1945 zählte man in Hiroshima 140.000 Tote. Doch diese Zahl hat sich bis heute verdoppelt. Weil die atomare Strahlung Krebs auslöst, sterben noch immer Hibakusha, wie man die Opfer nennt, an den Spätfolgen der Bombe. Bei der Gedenkfeier warnte Bürgermeister Matsui in eindringlichen Worten: Um ein friedliches Zusammenleben zu erreichen, müssen wir Atomwaffen weltweit verbieten. Und wir müssen für den wahren Weg zum Frieden werben, wie er sich in der japanischen Verfassung zeigt. Die nämlich untersagt militärische Gewalt als Mittel, internationale Konflikte zu lösen und erlaubt den Einsatz von Truppen nur, um das eigene Land zu verteidigen. Dieser Hinweis des Bürgermeisters war eine unüberhörbare Spitze gegen Premierminister Abe. Der nämlich will das jetzt ändern. Unter Umgehung der Gesetzeslage sollen japanische Streitkräfte künftig auch im Bündnis mit Alliierten weltweit in den Kampf geschickt werden. Die Mehrheit der Japaner, vor allem ältere Leute, die sich noch an die Gräuel des Krieges erinnern, sind entschieden dagegen.
Jürgen Hanefeld berichtete. Die beiden Attentäter von Ansbach und Würzburg haben offenbar per Chat Anweisungen und Beratung zu ihren Anschlägen erhalten, angeblich von Kontakten aus Saudi-Arabien. Nun will die dortige Regierung einem Spiegelbericht zufolge den deutschen Behörden bei den Ermittlungen helfen. Die Deutschen sollten bei der Suche nach möglichen Hintermännern der Anschläge unterstützt werden, hieß es. Wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung zuvor recherchierten, fanden die Ermittler entsprechende Chatverläufe auf den Handys der beiden Terroristen. Andi Ebert informiert.
Die Berichterstattung, wonach die Attentäter von Ansbach und Würzburg Kontakt nach Saudi-Arabien hatten, wollte das bayerische Innenministerium nicht bestätigen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hatte vor einigen Tagen Kontakte in den Nahen Osten bestätigt. Konkretisieren wolle man das derzeit nicht, heißt es. Auch die Bundesanwaltschaft teilte mit, dass man zu den laufenden Ermittlungen keine Details bekannt geben werde. Fest steht, die Attentäter von Ansbach und Würzburg hatten Kontakt in den Nahen Osten, standen auch vor den Taten in Kontakt mit Hintermännern. Inzwischen sei der Amokläufer von Ansbach auch beigesetzt, so eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Wo genau, konnte sie nicht sagen, wahrscheinlich sei, dass er in Deutschland beerdigt wurde. Die Ermittler haben seit den Taten von Ansbach und Würzburg hunderte Seiten Ermittlungsergebnisse zusammengetragen. Die Auswertung von Handys, Computern und dem Umfeld der jungen Männer interessiert die Ermittler besonders. Allerdings, so die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, sei das Ziel, die Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden. Weitere Informationen sollen daher vorerst nicht veröffentlicht werden.
In Deutschland tritt heute das umstrittene Integrationsgesetz in Kraft. Es soll unter anderem Zuwanderern den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Was es weiter beinhaltet, berichtet aus Berlin Volker Schafranke.
Fordern und fördern. Unter diesem Motto steht das neue Integrationsgesetz. Der Bund hat sich verpflichtet, die Integrationskurse auszuweiten. Gleichzeitig werden aber auch mehr Flüchtlinge zur Teilnahme verpflichtet. Wer den Kurs nicht antritt oder abbricht, dem werden die Leistungen gestrichen. Wer eine Ausbildung beginnt, darf während der gesamten Lehre und, sofern sich ein Job findet, auch mindestens 2 Jahre danach im Land bleiben. Gleichzeitig soll es für Flüchtlinge leichter werden, eine Arbeit zu finden. 100.000 neue 1-Euro-Jobs will die Große Koalition schaffen. Strengere Regeln gibt es für diejenigen, die dauerhaft hier bleiben wollen. Eine unbefristete Niederlassungserlaubnis bekommt nur derjenige, der bereits 5 Jahre hier lebt, seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann und die deutsche Sprache sicher beherrscht. Außerdem gibt es ab sofort eine Wohnsitzauflage. Auch anerkannte Flüchtlinge können ihren Wohnsitz damit nicht mehr frei wählen. Die Länder sagen ihnen, wo sie leben müssen, solange sie keine Arbeit haben. Damit will man vermeiden, dass zu viele Flüchtlinge in die Großstädte und die Ballungsräume ziehen. Die Opposition hat noch während der Beratungen über das Gesetz die Große Koalition heftig kritisiert. Die Linke wirft der Bundesregierung vor, mit den Maßnahmen die Gesellschaft zu spalten und rechte Stimmung im Land zu schüren, weil das Gesetz Flüchtlingen unterstelle, sich gar nicht integrieren zu wollen. Die Grünen stören sich daran, dass nur diejenigen einen Anspruch auf einen Sprachkurs haben, die eine gute Bleibeperspektive vorweisen können. Das Ganze sei mehr ein Ausgrenzungs- als ein Integrationsgesetz.
Baden-Nenndorf in Niedersachsen ist eine ruhige Kleinstadt. Gut 10.000 Menschen leben hier. Doch einmal im Jahr hat Baden-Nenndorf in der Vergangenheit Negativschlagzeilen gemacht, wenn dort Neonazis ihre sogenannten Trauermärsche veranstalteten. Seit 10 Jahren war das so, bis heute. Denn in diesem Jahr haben ausschließlich Gegner der Rechtsextremen protestiert.
Besinnliche Töne am Vormittag beim Gottesdienst zum Auftakt der Proteste gegen den rechtsextremen Trauermarsch in der Kurstadt. Etwa 200 Menschen sind dabei. Zum ersten Mal seit 2006 bleibt den Bad Nenndorfern das braune Spektakel erspart. Die Neonazis haben für dieses Jahr abgesagt.
Das löst große Erleichterung aus, weil wir jahrelang davon sehr belastet worden sind. Und ich freue mich einfach, dass hoffentlich nun ein Ende hat.
Wir brauchen die nicht. Wir sind hier eine Demokratie und brauchen nicht diese Verrückten, die hier randalieren und gar nicht gelebt haben zu der Zeit.
Ich könnte laut jubeln.
Dann etwas weniger Stress. Wir haben die Hoffnung, dass sie nie wiederkommen und vielleicht, dass diese Bewegung langsam auch mal ausdunstet.
Es ist das Resultat jahrelanger Bemühungen der Bad Nenndorf um einen bunten, aber vor allem lautstarken und fantasievollen Protest. Man hat den Rechtsextremisten ihren sogenannten Trauermarsch mit friedlichen Mitteln verleidet. Ein Sieg der Zivilgesellschaft, wie Samtgemeindebürgermeister Mike Schmidt betont.
Das ist kein Verdienst von Richtern, kein Verdienst von Politikern. Es ist der Verdienst der Bad Nenndorfer, die auf die Straße gegangen sind und durch Verunglimpfung und Freude die Leute nach Hause geschickt haben.
Der Protest der Bad Nenndorfer, er kann Beispiel geben für viele andere. Diese Botschaft ist auch in der niedersächsischen Landesregierung angekommen. Innenstaatssekretär Stefan Mahnke.
Ja, ich glaube, es ist wichtig und das zeigt die Situation hier in Bad Nenndorf, dass man durchhält, dass man auch über eine längere Zeit so einen Protest durchhält, dass man engagiert, viele Jahre dabei sein muss und dass man dann aber auch Erfolg haben kann.
Dennoch bleiben Fragen. Ist die Absage eine Eintagsfliege oder werden die Rechtsextremisten ihre Märsche im kommenden Jahr fortsetzen? Immerhin, angemeldet haben sie den braunen Spuk bis zum Jahr 2030. Landrat Jörg Pfarr aber ist optimistisch, dass die heutige Absage den endgültigen Schlussstrich markiert.
Wenn so eine Kundgebung einmal unterbrochen ist, so ein Trauermarsch unterbrochen ist, dann ist es natürlich schwer, ihn wieder aufleben zu lassen. Das heißt nicht, dass das Gedankengut aus der Welt ist, sondern es zeigt sich an vielen, vielen anderen Orten in Deutschland, in Europa und es zeigt sich in ganz vielen Formaten und nicht nur in diesem Trauermarsch.
Die Bad Nenndorfer aber bleiben wachsam. Sie werden bereitstehen, auch wenn die Rechtsextremisten tatsächlich noch einmal wiederkommen sollten, sagt Christoph Bärwinkel. Er ist Rollstuhlfahrer und er hat gute Gründe dafür, sich gegen das rechte Spektakel zu engagieren.
Also für mich ist das innere Engagement, dass ich hier stehe, mit für die Menschen mit Behinderung, die damals von dem Euthanasie-Programm betroffen wären. Wenn ich mir zum Teil Rhetoriken von Politikern heute angucke, nicht nur in Deutschland, aber auch, dann denke ich, es kann nicht sein. Also die AfD in Deutschland oder Erdogan in der Türkei, das kann ich nicht ertragen und deswegen stehe ich hier.
Einstweilen wird in Bad Nenndorf der Etappensieg gefeiert und zwar genau an jenem Ort, den die Neonazis jahrelang als zentralen Aufmarschort gewählt hatten, dem Winklerbad. Und sie feiern mit jenem Lied, das geradezu zum Markenzeichen des Bad Nenndorfer Widerstands geworden ist, dem Lied, das den Rechtsextremisten bei ihren sogenannten Trauermärschen entgegenschallte und das ihnen offenbar das Wiederkommen verleidet hat, dem Lied der Schlümpfe.
Nazi-Protest, so sieht er in Bad Nenndorf aus, Stefan Schölermann berichtete. Pride Week in Hamburg, Zehntausende feierten heute die Parade des Christopher Street Day. Auch in anderen deutschen Städten zogen Schwule und Lesben durch die Cities. Und beim traditionellen Corso in Amsterdam sind erstmals Vertreter der EU auf den bunten Booten der Amsterdamer Krachten mitgefahren, um die Forderung, jegliche sexuelle Diskriminierung zu überwinden, zu unterstützen. Amsterdam richtet in diesem Jahr zum ersten Mal die Eurogay Pride aus.
Die Megaparty in Amsterdam steuert jetzt ihrem Höhepunkt entgegen. Zuschauermassen bejubeln den Corso von den Kais und Hausbooten. Männer in rosa Kostümen winken von den Schiffen, dann wieder Samba-Tänzerinnen. Im nächsten Boot küssen sich Männer unter einer Regenbogenfahne.
Ich finde es super, dieses Jahr ist es sogar die Europride. Das ist alles noch größer, die Atmosphäre ist super, alle machen zusammen eine Riesenparty draus.
we gewoon met z'n allen feest maken. Omdat het ontzettend gezellig is.
Weil es total amüsant ist, tolle Leute und jeder kann sich frei äußern. Das ist lecker. Der Zusammenhalt in den Niederlanden bröckelt, also ich denke, wir brauchen sowas. Ja, wir gehen aufs Boot, auf die Amstel.
Ja, wir gehen auf ein Boot, auf die Amstel.
Einmal im Jahr sind die berühmten Kanäle und Kais von Amsterdam so grell, bunt, laut und voller Lebensfreude. 1996 fand hier die erste Gay Pride statt. 20.000 Teilnehmer kamen damals. Längst ist aus der anfangs kaum beachteten schrägen Party einer Minderheit eines der größten Events der niederländischen Hauptstadt geworden. Zumal sie diesmal auch die 23. Euro-Gay Pride ausrichten darf. Jedes Jahr spielt die in einem anderen Land und zieht Menschen an, die gerne zeigen, dass sie nicht hetero sind, sondern anders.
Die sind alle mal Homosexuellen, Lesbianen, Transgender.
Wir sind Schwule, Lesben und Transgender aus islamischen Ländern und wir wollen der arabischen Welt sagen, es gibt uns, auch wir gehören dazu. Ich und meine Freunde kommen aus Israel und wir dachten, okay, wir besuchen Holland, nur für die Eurogay Pride. Vor allem, weil wir akzeptiert werden wollen, sind wir hier, kommen aus Ungarn. Er sei aus Spanien, habe afrikanische Wurzeln, erzählt ein Mann mit dunklem Teint auf High Heels. Dazu trägt er Glitzerkleid und blonde Perücke. Die Lippen sind knallrot geschminkt. Jeder so, wie er mag, sagt er. Schließlich lautet das diesjährige Eurogay Pride Motto ja auch Join the Freedom, also schließe dich der Freiheit an.
It's not about gay, it's about black people.
Es geht nicht nur um Homos, sondern um Schwarze, Juden, was immer. Es geht einfach um Menschen und darum sind wir hier, weil wir alle Menschen sind und so stolz.
How are you, man? So proud.
So mischen sich Nationen und alle Altersgruppen.
Now, what I think is belangrijk is om te doen.
Ich finde, es ist sehr wichtig mitzumachen. Einmal im Jahr hier in Amsterdam. Wir wollen uns auch zeigen. Wir sind aus Amsterdam, die Gruppe Rosa Nachbarschaft 55+.
55+, Rosa Nachbarschaft.
Schon seit gut 2 Wochen wird ausgelassen gefeiert. Mit Konzerten, Partys, Theaterstücken und einem Lauf durch die Innenstadt. Die bärtige Conchita, die für Österreich den ESC gewann, ist Botschafterin der diesjährigen Eurogay Pride. Diese Pride-Events sind wichtig, weil es gibt noch genug, die uns für fragwürdig halten. Wir leben zwar im 21. Jahrhundert, also warum sollte man eine Pride-Bootsparade, ein Pride-Konzert machen? Einfach, weil es immer noch nötig ist. Hetero-Tage gibt es doch schon jeden Tag.
Straight day is every day, right?
Gegen Abend endet der Bootschor so gespannt, warten schon alle auf das letzte Schiff. Das wirbt schon mal für die World Gay Pride nächstes Jahr in Madrid.
Aus Amsterdam berichtete Ralf Lachmann. Und Samba-Trommelmusik, die gab es natürlich reichlich bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Rio. Der Auftakt der Zeremonie war zugleich eine Hommage an die Erde. Mehrfach wurde darauf verwiesen, welche Folgen die Zerstörung der Natur für den Menschen haben wird. Damit hielten die Macher der Show ihrem Land den Spiegel vor. In Brasilien wird täglich Regenwald großflächig vernichtet. Keines der Umweltversprechen für Olympia wurde erfüllt, etwa die Reinigung der Guanabara-Bucht. Weltweit wurde die farbenfrohe, 4-stündige Eröffnungsfeier dennoch begeistert aufgenommen.
Es war eine große brasilianische Party im Maracanã-Stadion, für die die Brasilianer vor allem ein Wort hatten.
Maravilloso,
wundervoll. Fast 4 Stunden lang präsentierten sich die Olympiastadt und das Gastgeberland. Den emotionalen Höhepunkt der Eröffnungsfeier gab es fast am Ende, als der große Unbekannte das olympische Feuer im Stadion entzündete.
Medaille de bronze, Maratona in Atenas 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima.
Vanderlei Cordeiro de Lima war es, der den TV-Kommentator zum Schwärmen brachte.
Uma linda história do esporte.
Welch eine schöne Geschichte des Sports. Vanderlei Cordeiro de Lima ist jener Marathonläufer, der 2004 in Athen schier unglaubliches Pech hatte. Kurz vor dem Ziel unterwegs auf dem Weg zur sicheren Goldmedaille hielt ihn ein religiöser Fanatiker fest. Er verlor sein Gold, erreichte nur Bronze. Nun im eigenen Land durfte er die olympische Flamme entzünden. Viele im Stadion, wie dieser Mann, hatten Tränen in den Augen.
Justiça foi feita.
Ihm ist Gerechtigkeit widerfahren und es hat die Seele ganz Brasiliens berührt. Ihn zu bestimmen war intelligent, gerecht und angemessen. Wir sind dankbar dafür.
E muito genuína. Acho que todos nós nos sentimos gratificados com essa escolha.
Es war eine Party, in der Brasilien seine überbordende Diversität zur Schau trug. Musik, Kunst und die Natur standen im Mittelpunkt. Hunderte von Samba-Tänzerinnen defilierten zum Klang der lärmenden Baterias im Maracanã. Doch nicht nur dort, auch im Zentrum Rios hatten sich beim Public Viewing auf dem neu geschaffenen Olympia-Boulevard Tausende versammelt, darunter viele Deutsche. Einziger Wermutstropfen, das gellende Pfeifkonzert während der 18-Sekunden-Ansprache von Interimspräsident Michel Temer.
Declaro abertos os Jogos Olímpicos do Rio, celebrando a 31ª Olimpíada da Era Moderna.
Es war der einzige Moment, in dem die politische Krise durchschlug. Ansonsten erlebte Brasilien eine bunte, vielfältige Olympiaeröffnung, die auch so manchen Carioca überraschte.
Muito.
Richtig gut war es. Ich bin überrascht. Nachdem die Eröffnung der Fußball-WM enttäuschend war, bin ich jetzt richtig glücklich. Am tollsten fand ich den Einlauf des brasilianischen Teams. Er war sehr bewegend.
Brasileiro, com certeza.
Brasil!
Tja, das war Julio Segador zur Eröffnungsfeier. Und wir schalten jetzt live nach Rio zu unserem Reporter Martin Roschitz. Zuerst eine eher düstere Nachricht, die den Gastgeber belastet. Angeblich habe es Lücken bei den Dopingtests brasilianischer Athleten gegeben. Was wissen Sie darüber?
Ja, dass die Brasilianer vor den Spielen 45 Tage ungetestet geblieben sind, das berichtet die britische Times, die Welt-Anti-Doping-Agentur. Habe der Zeitung diesen Zeitraum auch bestätigt, so seien bei führenden brasilianischen Athleten keine Proben genommen worden, laut der Times, auch auf Druck staatlicher Stellen. Das wäre natürlich ein absoluter Hammer, wenn das stimmen würde. Das brasilianische Sportministerium hat inzwischen zugegeben, dass zwischen dem 1. und 24. Juli keine Proben durchgeführt wurden, erklärt das aber damit, dass die WADA dem Anti-Doping-Labor die Akkreditierung entzogen habe und dass es deshalb zu personellen Wechseln gekommen sei. Das ist natürlich eine ziemlich unbefriedigende Antwort, nicht nur für die WADA. Auch die Chefin der deutschen Anti-Doping-Agentur, Andrea Gotzmann, hat von der WADA Aufklärung gefordert. Das sei der wichtigste Kontrollzeitraum. Und dieser Vorfall zeigt für mich auch, dass es nicht reicht, mit dem Finger auf die Russen zu zeigen. Doping bleibt eben ein globales Problem und droht die Spiele in Rio insgesamt auch zu überschatten.
Also da müssen wir noch abwarten, was die Aufklärung so mit sich bringt. Aber schauen wir auf die heutigen Wettkämpfe, die ja losgingen. Offenbar hat Deutschland seine erste Medaille nur knapp verpasst im Luftgewehrschießen. Barbara Engleder, die ehemalige Europameisterin, denkbar knapp war es. Wie kam's?
Oh, das war so bitter. Die tat mir auch wirklich leid, weil sie hat einen wirklich tollen Wettkampf geliefert, war nach der Qualifikation Zweite, nur eine Chinesin war besser. Und dann im Finale lag sie auch zeitweise schon auf dem Bronzerang. Das wäre wirklich ein toller Abschluss ihrer olympischen Karriere gewesen bei ihren dritten Olympischen Spielen. Doch beim letzten Schuss, wirklich beim letzten Schuss, haben dann die Nerven versagt. Er war gar nicht so schlecht, aber die anderen haben halt besser geschossen. Und dann blieb nur die Holzmedaille Platz 4. Naja, so ist es halt.
Tja, Pech. Auch die Ruderer gingen heute an den Start. Dieser sei allerdings von großen Problemen mit Wind und Wellen begleitet gewesen. Lag es denn daran, dass der deutsche Doppelzweier der Ruderin den direkten Einzug ins Halbfinale verpasst hat?
Ja, also der starke Wind an der Lagune war ein großes Thema heute. Die Deutschen hatten ihre Probleme, aber auch ein Zweier ohne Steuermann aus Serbien, der hatte richtige Probleme, ist nämlich gekentert. Ich habe das gestern selbst erlebt. Ich war in der Lagune, habe mir dieses Venue, also diese Wettkampfstätte angeguckt und da hat dann ein Volunteer mal einfach probiert. Er sagte, er sei Ruderer, er wird das mal ausprobieren, ist in ein Boot gestiegen und gleich gekentert. Also er musste rausgezogen werden tatsächlich von den Rettungskräften. Das ist eine ganz schwierige Strecke und als Amateur sollte man das tunlichst vermeiden, auf diese Strecke zu gehen. Und je weiter der Tag voranschreitet, also schon am Mittag, kommen stärkere Winde auf. Deswegen versuchen auch die Organisatoren, die Veranstaltung möglichst am Vormittag brasilianischer Zeit eben auch durchzuführen, damit der Wind noch nicht so stark ist, sonst ist es wirklich gefährlich.
Mhm. Pardon, und kurz noch ein Blick auf die deutschen Fußballerinnen. Die wollen ja heute den vorzeitigen Sprung ins Viertelfinale schaffen mit einem Sieg in ihrem zweiten Spiel gegen Australien. Wer das geschafft? Wie stehen die Chancen?
Sehr, sehr gut. Es lohnt sich auch heute lange wach zu bleiben, um sich das anzusehen, denn das wäre wirklich die halbe Miete. Dieser Sieg gegen Australien würde das Viertelfinale bedeuten. Simone Lauder, die sich ja verletzt hat im ersten Spiel gegen Simbabwe, wird nicht mit von der Partie sein. Dazu ist die Verletzung, die sie sich zugezogen hat, am Knöchel zu schwer. Aber die Deutschen sind trotzdem natürlich Favorit gegen Australien. Australien sehr schwach im ersten Spiel, deswegen sollte das kein Problem sein. Genauso wenig wie für die deutschen Hockeyherren, die ja zum dritten Mal in Folge Olympiasieger werden wollen und heute ebenfalls um 23 Uhr ins Turnier starten gegen Kanada.
Das war live aus Rio, Martin Roschitz. Soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venua.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.